ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Auch am vierten Tag des neuen Krieges im Nahen Osten gehen die Angriffe weiter und die schwerwiegenden, auch wirtschaftlichen Folgen des Konflikts werden sichtbar. Mehr zu den Entwicklungen gleich. Wir beginnen mit einem schwierigen Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz beim US-Präsidenten. Er war heute der erste europäische Staatsgast in Washington nach Beginn des Krieges. Merz hatte einiges Wichtiges auf dem Zettel, zum Beispiel Wege zu finden aus dem Zollkonflikt und für Unterstützung zu werben für die Ukraine. Außerdem wurden vom Kanzler auch deutliche Worte erwartet. Denn auch hierzulande sehen viele die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran überaus kritisch und nicht vom Völkerrecht gedeckt. Was davon kam wirklich zur Sprache? Klären wir im Gespräch mit dem Bundeskanzler, aber erstmal Torben Burgers.
And I look forward to being with you. Er freue sich auf das Beisammensein, so Donald Trump zu Beginn des Besuchs. Die Stimmung ist gut, der Ton freundschaftlich, man kennt sich, man mag sich. Wir haben ein Treffen mit einem Mann, der ein Freund von mir geworden ist. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit und wir verstehen uns gut. Unsere Länder verstehen sich sehr gut. Ursprünglich wollte der Bundeskanzler vor allem über die Ukraine sprechen. Jetzt steht der Krieg im Nahen Osten im Mittelpunkt des Treffens. Trump übt scharfe Kritik an Spanien sowie Großbritannien wegen der zunächst nicht gewährten Nutzung von US-Luftwaffenbasen in den beiden Ländern und dankt Merz für dessen Zustimmung zum Kurs der US-Regierung. Wir unterstützen die Vereinigten Staaten und Israel dabei, dieses schreckliche Terrorregime zu beseitigen. Und wir freuen uns auf den Tag danach. Über diese Strategie müssen wir sprechen. Geht es nach den Exil-Iranern in den USA, liegt die Hoffnung vor allem auf einen. Dem Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, der seit mehr als 40 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt. Doch der US-Präsident zeigt sich deutlich skeptischer. Meiner Meinung nach wäre jemand aus dem Inland vielleicht besser geeignet. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck, aber ich denke, dass jemand, der dort ist und derzeit beliebt ist, besser geeignet wäre. Sorgen bereiten vielen Amerikanern die möglicherweise durch den Krieg steigenden Energiepreise. Eine Sorge, die der Bundeskanzler im Weißen Haus teilt. Das schadet natürlich unseren Volkswirtschaften. Das gilt für die Ölpreise, das gilt auch für die Gaspreise. Deshalb hoffen wir alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht. Experten sehen in dem Krieg gegen den Iran eine Chance für das transatlantische Verhältnis. Es gibt viele Einrichtungen in Europa, auf die sich die Vereinigten Staaten im Verlauf dieses Konflikts verlassen müssen. Dies könnte also auch ein Moment sein, in dem Bundeskanzler Merz zeigen kann, dass Europa als Partner eine wichtige Rolle spielt. Trump verspricht, dass der Ölpreis nach dem Krieg niedriger sein wird als davor. Ansonsten versichert der US-Präsident, dass die Ukraine weiterhin wichtig für ihn sei und bekräftigt mit einem Seitenhieb an seinen weltweiten Zöllen von 15% festhalten zu wollen, auch auf Kosten seines gern gesehenen Gastes. Wie werden wir mit Deutschland umgehen? Ich denke, man sollte sie sehr, sehr hart angehen. Nach gut 3 Stunden endet der Besuch des Bundeskanzlers im Weißen Haus. Er kann ihn wohl als Erfolg verbuchen.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Der erste Eindruck, der zählt ja oft. Wie ist denn Ihrer vom US-Präsidenten nach diesem Treffen? Saß Ihnen da jetzt ein Friedenspräsident gegenüber oder ein Kriegspräsident?
Es war ein Gespräch in guter Atmosphäre. Wir haben sowohl im öffentlichen Teil als auch im persönlichen Teil sehr offen über die Themen gesprochen. Und wir haben zurzeit einige Themen, aber wir haben in einer guten Atmosphäre miteinander gesprochen. Und das ist vermutlich auch für Sie sichtbar geworden.
Sie konnten als erster EU-Regierungschef mit Trump über den Krieg auch im Nahen Osten sprechen. Kann Trump den Krieg aus Ihrer Sicht schlüssig begründen?
Ich denke, das kann nicht nur die amerikanische Regierung, das kann auch die israelische Regierung und das können viele andere auch. Der Iran ist kurz davor gewesen, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen, sowohl die Trägerraketen als auch das angereicherte Material sind nachweislich vorhanden, möglicherweise nur wenige Wochen vor dem Zusammenbau von entsprechenden atomaren Waffensystemen. Insofern gibt es einen Grund für diese Intervention, nachdem nun über mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte darüber verhandelt worden ist, Diplomatie eben wirklich versucht wurde, aber zu keinem Ergebnis geführt hat. Im Gegenteil, der Iran immer aggressiver geworden ist und sich nicht bereit erklärt hat, über sein atomares Waffenpotenzial zu verhandeln.
Der US-Präsident möchte das Regime im Iran außer Gefecht setzen, das sagt er immer wieder. Aber was kommt danach? Glauben Sie, dass Donald Trump eine Strategie hat?
Es gibt eine gewisse Arbeitsteilung zwischen der amerikanischen Regierung und der israelischen Regierung. Die Amerikaner konzentrieren sich auf die Zerstörung der militärischen Infrastruktur und auf die Bunkeranlagen. Und die israelische Regierung konzentriert sich auf die Zerstörung der gesamten Infrastruktur des Mullah-Regimes. Beides gelingt offensichtlich relativ gut, allerdings mit erheblichen Schäden auch für eine Reihe von Nachbarstaaten, die ja jetzt vom Iran auch angegriffen werden. Und es gibt in der Tat einige offene Fragen. Ich habe darauf ja schon am Sonntag auch hingewiesen. Diese ganze Militäraktion ist nicht ohne Risiko. Und es gibt vor allem die Frage, was kommt eigentlich danach? Gibt es danach eine Strategie über die zukünftige Führung des Iran? Haben wir alle zusammen das Verständnis, dass der Iran als Staat erhalten bleiben muss und in einer demokratisch legitimierten Weise regiert und geführt werden soll? Diese Fragen sind offensichtlich noch nicht alle beantwortet. Und es kommt hinzu, dass es möglicherweise auch das Personal gar nicht gibt, das dazu bereit und in der Lage wäre. Und anders als in verschiedenen anderen Ländern der Welt gibt es hier eben eine über Jahrzehnte gewachsene Struktur mit 200.000 Revolutionsgarden, mit 1 Million Milizen, beide hochbewaffnet. Beide abhängig auch von der wirtschaftlichen Verflechtung im Land. Die leben ja nicht von normalem Einkommen und normalem Gehalt, sondern sie leben eben, wie das in solchen Systemen häufig ist, vom Zugang auch zu den wirtschaftlichen Ressourcen des Landes. Also das ist eine ganze Reihe von Fragen, die noch nicht beantwortet sind.
Und das zeigt auch die ganzen Schwierigkeiten, die sich mit diesem Konflikt nun verbinden. Sie selbst haben im Vorfeld gesagt, Sie wollen Trump nicht zum Völkerrecht belehren. Aber viele haben schon deutliche Worte von Ihnen erwartet. Sind die gefallen?
Wir haben darüber gesprochen. Aber nun muss ich auch mal an alle diejenigen, die das erwarten, die Gegenfrage stellen. Was macht man denn in einer Situation, wo über Jahrzehnte auf der Basis des Völkerrechts verhandelt worden ist und das Gegenüber nicht nur nicht bereit ist, keinen Vertrag zu schließen, sondern im Gegenteil ein atomares Waffenarsenal immer weiter aufbaut? Ich habe das am Sonntag gesagt und ich sage das hier jetzt auch gerne noch einmal. Es kann auch einen Zeitpunkt geben, der zu spät ist. Und ich möchte nicht in die Mitverantwortung genommen werden für einen Zeitpunkt, der zu spät war. Dann werden wir nämlich eines Tages nicht mehr danach gefragt, habt ihr alles nach dem Recht des Völkerrechts, den Regeln des Völkerrechts gemacht, sondern dann werden wir gefragt, warum habt ihr das nicht früher verhindert?
Sie haben gesagt, Sie sehen ein Dilemma beim Völkerrecht. Es habe im Fall des Iran, das haben Sie eben auch angedeutet, eben nicht das Nötige bewirkt. Deswegen die Frage, ist das Völkerrecht ein Auslaufmodell oder muss es angepasst werden?
Nein, es ist sicher kein Auslaufmodell. Im Gegenteil, wir wollen ja als Bundesrepublik Deutschland, als Bundesregierung unseres Landes genau immer wieder darauf hinweisen, dass wir wollen, dass die Regeln des Völkerrechts eingehalten werden. Und wir messen hier sicherlich nicht mit zweierlei Maß. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen, was tun wir eigentlich, wenn die Regeln des Völkerrechts erkennbar an ihre Grenzen stoßen? Und wir es mit Gegnern zu tun haben, die nicht bereit sind, sich an die Regeln des Völkerrechts zu handeln. Und wenn man hier die Regeln des Völkerrechts anlegt, dann kann man sogar die Frage stellen, ob nicht eine unmittelbare Gefahr und Bedrohung durch den Iran bevorstand. Also das sind Fragen, die berechtigterweise gestellt werden. Aber hier ging es jetzt zunächst einmal darum, dieses Regime auch tatsächlich empfindlich zu treffen, nachdem es selbst nicht bereit gewesen ist, am Verhandlungstisch Lösungen zu erzielen.
Der US-Präsident hat sowohl Großbritannien als auch Spanien scharf kritisiert. Und jetzt wird Kritik laut, dass sie vor allem dem EU-Partner hätten mehr beistehen sollen währenddessen. Waren Sie da zu wenig solidarisch im Rückblick?
Nein, ich habe ihm dann beim Mittagessen, und das hat ja länger gedauert als der öffentliche Teil, sehr deutlich gesagt, dass ich den Beitrag von Großbritannien sehr schätze, den Großbritannien im E3-Format leistet, auch im Hinblick auf die Ukraine, und dass Spanien Teil der Europäischen Union ist und wir hier nicht mit unterschiedlichem Maß zum Beispiel in der Handelspolitik vorgehen können. Er hat Spanien kritisiert wegen seines mangelnden Beitrages zu den NATO-Zielen. Das ist ja eine Kritik, die ist nicht neu. Es hat eine Kritik an Großbritannien gegeben wegen der Nicht-zur-Verfügung-Stellung von Airbasen für die Betankung der Flugzeuge. Das ist ausgeräumt. Insofern haben wir das hier auch im Gespräch ausräumen können. Aber noch einmal, die Handelspolitik, über die wir natürlich auch sehr ausführlich gesprochen haben, umfasst auch Spanien. Und ich habe ihm sehr deutlich gemacht, du kannst hier keinen isolierten Vertrag mit Deutschland abschließen oder einen Vertrag mit ganz Europa, aber Spanien nicht. Hier sitzen wir alle zusammen in einem Boot und das habe ich beim Mittagessen sehr deutlich ihm auch gesagt.
Dann kommen wir mal auf diesen wichtigen Punkt, die Zölle. Trump hatte jüngst ja mit weiteren Zollaufschlägen gedroht. Jetzt ist die Frage, was gilt denn jetzt? Gilt jetzt der Handelsdeal, den die EU im vergangenen Jahr mit den USA abgeschlossen hat? Also gelten diese 15% oder mehr? Oder wie sieht's aus?
Wir möchten, dass dieses Abkommen in Kraft tritt, so wie wir es im Juli letzten Jahres zwischen der Europäischen Union und der amerikanischen Regierung verhandelt haben. Das Europäische Parlament hat jetzt schon zweimal die Beratung auf Eis gelegt wegen der neuen Unsicherheiten, die ausgelöst worden waren über den Grönland-Konflikt. Ich habe ihm heute gesagt, erstens, das Thema Grönland sollte bitte nicht nochmal hochkommen. Das können wir gemeinsam lösen und schützen. Und zweitens, ich möchte, dass wir diesen Vertrag jetzt machen, dass der so schnell wie möglich abgeschlossen wird. Denn die Unsicherheiten auf beiden Seiten des Atlantiks sind groß. Sie schaden der Wirtschaft. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass es dafür ein gewisses Verständnis bei ihm gab. Das muss jetzt nachgearbeitet werden in den nächsten Tagen. Aber ich hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass dieser Vertrag jetzt in Kraft tritt. Einen schlechteren für uns wäre aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Und das habe ich ihm auch sehr klar gesagt. Wir zahlen 15% Zölle, die Amerikaner 0%. Schlechter zu unseren Lasten geht nicht mehr. Ich habe es ihm freundlich und friedlich gesagt, aber das sollte jetzt die Basis auch einer entsprechenden Verabredung sein, die wir dann auch unterzeichnen und ratifizieren.
Mal ganz abgesehen, dass die Auswirkungen dieses Krieges auf die Wirtschaft, auch auf den herbeigesehnten Wirtschaftsaufschwung ja auch noch sehr schwerwiegende sein können.
So ist das, ja.
Ein Wort noch zur Ukraine. Welche Auswirkungen hat dieser Krieg für die Ukraine, wo große Sorge herrscht, dass man hinten rüberfällt, auch wenn es um die Versorgung mit Luftabwehrraketen geht, die jetzt womöglich im Nahen Osten gebraucht werden?
Ja, diese Besorgnis ist vordergründig berechtigt. Ich habe trotzdem versucht, sie zu zerstreuen. Wir haben uns nochmal die Karte der Ukraine angeguckt. Und das war, glaube ich, auch wichtig. Ich habe ihm nochmal deutlich gemacht, die Frontlinie, die die Ukraine jetzt hält, muss bleiben und darf nicht nach Westen weiter verschoben werden zugunsten Russlands, zulasten der Ukraine. Weil an dieser Frontlinie die wirklich festen Verteidigungslinien etabliert sind mit Bunkern, mit Panzersperren, mit vielem anderen. Wenn diese Frontlinie fällt und Russland jenseits dieser Frontlinie weiter nach Westen vordringen kann oder sogar Territorium zugesprochen bekommt, dann ist, so habe ich es ausgedrückt, der Highway to Kiew offen. Und das wäre aus Sicht der Ukraine genauso inakzeptabel wie aus Sicht der Europäer. Das Gleiche haben wir noch mal zum Thema Seezugang besprochen. Ich habe ihm auch auf der Karte noch mal gezeigt, dass Odessa und die Umgebung der Teil ist, der der Ukraine auch in Zukunft den Zugang zum Schwarzen Meer eröffnet. Und auch das muss bleiben, Alles andere ist aus Sicht der Ukraine genauso inakzeptabel wie aus Sicht der Europäischen Union. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr zum Verständnis auch der lokalen Begebenheiten beitragen können. Das Thema hat eine große Rolle gespielt.
Bundeskanzler Friedrich Merz, wir danken für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Wellmer. Viele Grüße nach Deutschland.
Und weil der Kanzler sich jetzt schon wieder auf dem Rückweg befindet, haben wir das Gespräch vor knapp einer Stunde aufgezeichnet. Und wir schauen noch mal ausführlicher auf die Lage im Nahen Osten. Israel und die USA bombardieren den Iran weiter. Mehr als 1700 Ziele hat das US-Militär nach eigenen Angaben seit Samstag angegriffen. Heute sollen unter anderem eine iranische Atomanlage und Regierungsgebäude in Teheran getroffen worden sein. Doch auch umliegende Wohnviertel sind offenbar nicht verschont geblieben. Unabhängig überprüfen lässt sich das Ausmaß der Zerstörung zumindest im Moment nicht. Für Journalistinnen und Journalisten ist es aktuell schwierig, direkt aus dem Iran zu berichten. ARD-Korrespondentin Gabi Dunkel ist es trotzdem von außen gelungen, Einblicke in das zu bekommen, was im Iran im Moment Alltag ist.
Saidi kehrt in ihre Wohnung in Teheran zurück. Sie und ihre Familie mussten die gestern schnell verlassen, aus Sicherheitsgründen. In unmittelbarer Nachbarschaft ist eine Polizeistation angegriffen worden. Sie will sehen, wie es innen aussieht. Die heftige Explosion mit der starken Druckwelle hat ein Chaos angerichtet. Das Küchenfenster wurde aus dem Rahmen gedrückt, das Fenster im hinteren Schlafzimmer ebenfalls und auch hier. Alles aus dem Rahmen gerissen. Ja, so ist das. Ich weiß nicht. Weil unter anderem eine Gasleitung beschädigt wurde, dürfen sie nicht hierbleiben. Sie muss jetzt das Wichtigste zusammensuchen für alle. Wie es weitergeht, weiß sie noch nicht. Den ganzen Tag über fliegen US-Amerikaner und Israelis Angriffe gegen Iran. Überall sind Explosionen zu hören, steigt Rauch auf. Regierungsgebäude und der staatliche Rundfunk sollen unter anderem getroffen worden sein. Diese Satellitenbilder sollen Schäden an der unterirdischen Urananreicherungsanlage nahe der iranischen Stadt Natanz zeigen. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigt Schäden, radioaktive Strahlung sei jedoch nicht zu erwarten. Auch die iranische Marine wird angegriffen. Die US-Armee schreibt auf X, vor 2 Tagen hatte das iranische Regime 11 Schiffe im Golf von Oman, heute hat es 0. In der Stadt Qom ist das Gebäude des sogenannten Expertenrats getroffen und schwer beschädigt worden. Das Gremium aus Geistlichen soll den Nachfolger von Khamenei bestimmen. Ob es dort tagte, ist unklar. Ein normaler Alltag findet für die Menschen im Iran derzeit nicht statt. Ein Leben zwischen Angst und Hoffnung. Mehdi schaut ab und zu in seinem Büro vorbei. Er leitet eine Eventagentur. Doch schon seit den Protesten geht nichts mehr. Und auch schon davor, wegen der schlechten Wirtschaft. Irgendwas musste sich ändern, sagt er. So konnte die Situation nicht weitergehen. Wir hatten wirklich keinen anderen Ausweg. Viele sagen, Krieg ist nichts Gutes. Ja, das akzeptieren alle. Man wird niemanden finden, der sagt, Krieg sei etwas Gutes. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir keinen anderen Weg mehr hatten. Außer Krieg blieb uns nichts mehr. Wir waren wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich völlig festgefahren. Es gab keinen Ausweg. Eigentlich wollen alle nur ein ganz gewöhnliches Leben, sagt er.
Unsere Korrespondentin Katharina Willinger ist an die türkisch-iranische Grenze nach Kapıköy gefahren, zu dem größten der 3 Grenzübergänge, die es zwischen beiden Ländern gibt. Katharina, wir erreichen dich jetzt in der grenznahen Stadt Van auf der türkischen Seite der Grenze. Welche Eindrücke sammelst du dort von den Menschen, die aus dem Iran kommen?
Ja, Jesse, mein Eindruck heute war, dass der Grenzverkehr an diesem größten Übergang relativ geregelt funktioniert in beide Richtungen. Wir haben allerdings gehört, dass andere Übergänge zu seien von iranischer Seite, dass da keine Leute rauskommen. Wir haben Iraner getroffen, die hier in der Türkei arbeiten und heute wieder in den Iran eingereist sind aus Sorge um ihre Familien. Und ich habe eine Frau getroffen, die kam gerade aus dem Iran zusammen mit ihrer 17-jährigen Tochter. Die beiden hatten eine Tüte mit Brot in der Hand und nur eine Tasche. und erzählten mir unter Tränen, dass sie sich ins Auto gesetzt haben, weil in der Stadt, in der sie leben, etwa 100 Kilometer von der türkischen Grenze im Iran eben entfernt, gab es einen schweren Angriff auf ein Gebäude der Revolutionsgarde. Aber sie befanden sich da in der unmittelbaren Nähe und haben sich ins Auto gesetzt und sind direkt hierher gekommen. Sie wollen jetzt erstmal abwarten, was in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen vielleicht auch passiert. Aber sie waren ziemlich aufgelöst und in großer Sorge vor den Auswirkungen des Krieges auch auf sie als Zivilbevölkerung.
Mhm. Katharina, die Angriffe Israels und der USA dauern an. Wie geschwächt sind das iranische Regime und sein Militär inzwischen?
Also die große Schwäche des iranischen Regimes, des iranischen Militärs, ist die Verteidigung. Man hört ja von so vielen Angriffen, die quasi von israelischem Militär, von den Amerikanern geflogen wurden, die auch ihr Ziel erreicht haben. Man setzt also auf Angriff ist die beste Verteidigung momentan in Teheran und beschießt deswegen eben die Nachbarn, die Golfstaaten, aber eben auch Israel. Aber nur die Infrastruktur des Militärs auszulöschen, wir haben es gerade beim Bundeskanzler gehört, das reicht nicht. Es gibt 250.000 Revolutionsgardisten, noch mehr Armee, Basij-Milizen. Und da ist die Frage, was ist die Strategie der USA und der Israelis? Wollen sie jetzt diese Infrastruktur komplett ausschalten? Das würde bedeuten, das halbe Land in Schutt und Asche zu bomben. Oder konzentriert man sich am Ende jetzt doch auf eine Strategie, die auch damit verbunden ist, direkt gegen die Führungsriege noch mal weiter vorzugehen?
Katharina Willinger, vielen Dank für diese Einschätzung, für deine Eindrücke aus der türkisch-iranischen Grenzregion. Dankeschön. So, und wir werfen einen Blick vom Iran in Richtung Libanon. Hier sitzt eine der Milizen, die mit dem Iran ein Bündnis gegen Israel gebildet haben, die Hisbollah. Seit sie in der Nacht zum Montag Israel angegriffen hat, antwortet Israel mit Gegenschlägen im Libanon. Im Süden rücken israelische Bodentruppen vor. In der Hauptstadt Beirut gab es heute Explosionen. Vor allem in diesen Gebieten hat die Hisbollah Einfluss. Und sich gegen die Terrormiliz auszusprechen, kann selbst innerhalb der eigenen Familie zum Problem werden, wie Vera Rudolph berichtet.
Viele von ihnen suchen hier schon zum zweiten Mal Schutz. Bereits im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel vor anderthalb Jahren diente dieser ehemalige Schlachthof in Beirut als Notunterkunft. Sie kommen aus dem Süden des Landes und aus den von der Hisbollah kontrollierten Vororten in Beirut. Seitdem die pro-iranische Miliz in den Konflikt eingetreten ist, wurden auch ihre Viertel von Israel wieder bombardiert. Wir standen auf und flohen in unseren Pyjamas. Wir haben fast 10 Stunden von unserer Tür bis hierher gebraucht, wegen der Menschenmassen und des Verkehrs. Ich wünschte mir, ich wäre lieber tot. Wir sind psychisch völlig erschöpft. Auch Umm Eshan ist mit ihren 8 Kindern geflohen. Ihre jüngste Nages ist erst 3 Jahre alt. Das sind meine Kinder und das ist ihr 2. Krieg. Vor 1,5 Jahren und jetzt machen sie es wieder durch. Der Älteste ist 21. Natürlich wünsche ich mir, dass sie ein Leben ohne Kriege führen könnten. Nachdem die Hisbollah in der Nacht zuvor zum ersten Mal seit mehr als 1 Jahr Raketen auf Israel schoss, wird auch sie wieder nicht nur im Süden bombardiert. Das kriegsmüde und traumatisierte Land erlebt wieder Angriffe in vielen Teilen des Landes. Bislang gab es 40 Tote, knapp 250 Verletzte. Die israelische Armee hat inzwischen auch mehr Bodentruppen in den Libanon geschickt und die Bewohner von mehr als 80 Dörfern dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Fast 60.000 Menschen sind Vertriebene im eigenen Land. Die libanesische Regierung versucht fast schon verzweifelt, der Hisbollah Einhalt zu gebieten, erklärte gestern zum ersten Mal die Aktivitäten der Miliz als illegal. Wir bekräftigen, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich in unseren Händen liegt. Die Hisbollah rechtfertigt ihren Einstieg in den Konflikt mit dem Tod ihres Verbündeten und Sponsors, dem obersten Führer des Iran, den die schiitische Bevölkerung wie hier in den Vororten betrauert. Doch bei einigen von ihnen verliert die Hisbollah weiter an Zustimmung. Nur wenige trauen sich, das offen zu sagen. Diese 17-Jährige hat den Mut, möchte aus Angst aber unerkannt bleiben. Ich bin wütend. Ich bin ziemlich wütend auf sie, weil wir schon davor nicht sicher waren und sie das Problem jetzt eskaliert haben. Und jetzt leiden wir hier. Ich bin von einigen religiösen Menschen umgeben, die meine Meinung nicht akzeptieren. Viele, mit denen ich gesprochen habe, sehen das auch so, dürfen sich aber nicht äußern. Wie sie stellt sich auch Umm Ihsan mit ihren Kindern auf einen neuen Krieg und mehrere Wochen in dieser Notunterkunft ein.
Eine weitere Folge des Iran-Kriegs bekam zu spüren, wer heute tanken wollte. 2 Euro pro Liter wurden an mancher Zapfsäule fällig. Und das, obwohl Diesel und Benzin, die im Moment verkauft werden, noch zu deutlich niedrigeren Preisen eingekauft worden sein dürften. Doch die Mineralölkonzerne reichen höhere Ölpreise schnell an die Kunden weiter. Ihre Begründung? Auch auf sie kämen drastisch steigende Einkaufspreise zu. Der Iran blockiert eine wichtige Handelsroute im Persischen Golf, bombardiert sogar gezielt Frachter. Und über die Auswirkungen auf die Schifffahrt und damit auf die Kunden, Konstanze Nastarowitz.
Es sind Bilder wie diese, die Reedereien weltweit große Sorgen bereiten. Ein Öltanker in Flammen, unweit der Küste von Oman. Gleich mehrere solcher Vorfälle soll es in den vergangenen Tagen in der Region gegeben haben. Im Zentrum des Geschehens die sogenannte Straße von Hormus. Diese Passage gilt als eine wichtige Route für den weltweiten Handel. Jetzt ist sie zu einem Schauplatz des Irankriegs geworden. Denn der Iran hat dieses Nadelöhr des Schiffsverkehrs praktisch gesperrt. Die Auswirkungen davon spüren Sie auch hier, bei der Reederei SAL in Hamburg. Seit dem Wochenende herrscht hier Krisenmodus. 2 Schiffe liegen aktuell im Persischen Golf fest. Eine ungewohnte Situation.
Bei so einem militärischen Szenario haben wir dem Ganzen wenig auszusetzen. Also wir sind dem mehr oder weniger ausgeliefert, genau wie jeder, der da in der Region wohnt quasi. Und dann im Endeffekt nur hoffen kann, dass die Rakete woanders einschlägt.
Ähnlich geht es Ihnen hier, bei Hapag-Lloyd. Silke Lehmköster betreut das Krisenmanagement für die betroffenen Schiffe.
Wir prüfen Häfen in der Region, das heißt vor allem außerhalb vom Persischen Golf, welche wir dort aktuell anlaufen können, was aber aus Sicherheitsgründen nicht so einfach ist.
Hapag-Lloyd hat als Reaktion auf die Krise nun einen Kriegsrisikozuschlag verkündet. Dazu kommt, nicht nur Waren und Güter kommen nicht mehr so leicht rein und raus aus der Region, auch rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Eine Störung dieser Transporte macht sich bemerkbar bei den Energiepreisen.
In Erwartung dessen, dass es knapper wird und dass es nicht so einfach ist, den Nachschub jetzt zu beschaffen, steigen Preise. Das Angebot geht etwas zurück, dadurch, dass gerade nicht mehr so viel aus dem Nahen Osten kommen kann. Es ist ja nicht so, dass nichts mehr von dort kommen kann. Gerade aus Saudi-Arabien kann auch von anderen Terminals verkauft werden in die Welt. Und das wird jetzt auch vermehrt passieren. Aber es ist natürlich so, dass es schwieriger geworden ist. Das führt dazu, dass der Preis davon steigt.
Ein höherer Ölpreis würde sich auf die gesamte Volkswirtschaft auswirken. Auf breiter Front, so die Befürchtung, könnten die Preise steigen. Bei der Reederei SAL blickt Sebastian Westphal schon Richtung Zukunft. Denn er managt nicht nur die 2 Schiffe, die bereits feststecken.
Weiterhin haben wir Schiffe, die noch nicht in der Region sind, aber mit Ladung an Bord haben, die für die Region bestimmt ist. Da sind wir natürlich jetzt im sehr engen Austausch mit unseren Kunden, wie wir mit der Situation umgehen.
Inzwischen hat US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt, zumindest Öltankern in der Straße von Hormus notfalls Geleitschutz durch die Marine zu geben.
So, und was heute noch wichtig war, das hat jetzt Jens.
Frankreich hat angesichts des Iran-Krieges seinen atombetriebenen Flugzeugträger Charles de Gaulle aus der Ostsee abgezogen und ins Mittelmeer geschickt. Das Kriegsschiff soll die verbündeten Streitkräfte etwa in Katar und Kuwait beschützen, sagte Präsident Macron. Eskortiert werde der Flugzeugträger von einem Luftgeschwader und mehreren Fregatten. Auslöser der Entscheidung war laut Macron der gestrige Einschlag einer iranischen Drohne auf einem britischen Stützpunkt in Zypern. In seinem Jahresbericht fordert der Wehrbeauftragte des Bundestages Otte mehr Personal und eine bessere Ausstattung für die Bundeswehr. Die Truppe sei zu kopflastig, zu kompliziert und in großen Teilen nicht effektiv, beschreibt Otte. So kämen Offiziere und Mannschaftssoldaten mittlerweile fast auf ein 1:1-Verhältnis. Eine der zentralen Herausforderungen bleibe weiter das Personalproblem. Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft innerhalb der AfD zieht die Partei nun Konsequenzen. So wurde heute der Abgeordnete Jan Wenzel Schmidt aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen. Die Fraktionsspitze um die Chefs Weidel und Krupalla wirft ihm fraktionsschädigendes Verhalten vor. Schmidt hatte die Debatte zur Vetternwirtschaft selbst ins Rollen gebracht, als Reaktion auf einen parteiinternen Streit. Gestern musste bereits der Abgeordnete Stefan Keuter seinen Posten als Personalchef räumen. Sein Amt als Fraktionsvize darf er aber behalten. Zum Sport. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist die Weltmeisterschaft in Brasilien im nächsten Jahr das große Ziel. Umso größer war heute die Freude über 5 Tore auf deutscher Seite im ersten Qualifikationsspiel gegen Slowenien. Nach dem klaren 5:0-Sieg führen die deutschen Frauen die Tabelle ihrer Qualifikationsgruppe erst einmal an.
Dann bleiben wir doch beim Fußball. In genau 100 Tagen, am 11. Juni, kickt Südafrika gegen Mexiko. Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Kanada, den USA und ja eben Mexiko. 3 Gastgeberländer, alle völlig unterschiedlich. Vor allem die USA und Mexiko machen gerade anders Schlagzeilen als mit Fußballfieber. In Nordamerika der Irankrieg, das große Thema. Und in Mexiko sieht es vielerorts aktuell so aus. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte. Nach der Tötung eines hochrangigen Drogenbosses gab es zuletzt heftige Unruhen. Trotz aller Sicherheitssorgen, die Sehnsucht nach WM-Vorfreude, die ist groß in Mexiko. Thomas Aders.
Einer der ungezählten und namenlosen Bolzplätze im Zentrum der Hauptstadt. Heute treffen Bauarbeiter auf Fliesenleger. Fußball, Sport Nummer 1 in Mexiko. Angesichts der bald beginnenden WM kochen die Emotionen jetzt besonders hoch. Wir Mexikaner haben die weltbeste Einstellung, um die Welt willkommen zu heißen. Wir lassen die Sau raus, wir lassen es krachen. Rückblick 22. Februar, illegale Straßensperren, ausgebrannte Busse, das Land kommt teilweise zum Stillstand. Es ist die Rache für den Tod des Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, genannt El Mencho. Gestorben war er bei der Festnahme durch mexikanische Sicherheitskräfte. Tage der Drogengewalt, die Mexiko erschüttert haben. Einer der bekanntesten Moderatoren der mexikanischen Sportschau, David Feitelson. Mexiko sagt, er war noch nie bereit, eine Fußball-WM auszurichten. Ich glaube, dass sich die Gewalt in den letzten 10 Jahren nur noch verschlimmert hat und die Regierung zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, sie unter Kontrolle zu bringen. Die breite Masse sieht das anders. Am Wochenende strömten 400.000 Fans zum Open-Air-Konzert von Shakira. Von Angst keine Spur. Tatsächlich haben die Unruhen im Lande nach nur einem Tag fast überall aufgehört. Entsprechend optimistisch sieht die FIFA die Sicherheitslage. Für die Regierung kommt eine Absage der WM nicht in Frage. Es sind nur noch 100 Tage bis zur WM. Alle Touristen, die aus der ganzen Welt nach Mexiko kommen, reisen in ein sicheres und ruhiges Land. Sie werden hier die besten Augenblicke ihres Lebens haben. Sportkommentator Feitelson sieht die jüngsten Gewaltexzesse als Beweis dafür, dass der Staat den hochgerüsteten Kartellen unterlegen ist. Egal, wie viel positive Botschaften die Regierung verbreitet, Mexiko als schönes, als sicheres, als freundliches Land, sie weiß, dass die Realität eine andere ist. 4 WM-Spiele finden in diesem Stadion statt, in Guadalajara, Hauptstadt der Westprovinz Jalisco, Heimat des Kartells von El Mencho. Vor kurzem waren in der Nähe mehrere Massengräber entdeckt worden. Seit 2006 haben die Drogenkriege im Lande rund 500.000 Opfer gefordert. Dazu kommen 130.000 Verschwundene. Ihre Verwandten suchen verzweifelt nach ihnen. Nicht nur die Sicherheit könnte ein Problem sein, auch baulich ist die WM noch nicht in trockenen Tüchern. Am Aztekenstadion in der Hauptstadt wird noch immer gebaut, 100 Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft.
Und uns bleibt jetzt noch das Wetter, liebe Claudia Kleinert. Und das bringt Frühling als Dauerabo?
Ja, Jesse, es ist wirklich so. Und Temperaturen jenseits, weit jenseits von dem, was wir jetzt eigentlich erwarten dürften. Und zwar egal, ob wir jetzt in den Westen oder Richtung Berlin gucken. Und für Berlin sieht man sehr schön, da gibt es morgen eine Delle, eine Kaltfront, die bringt aber nur Wolken, bringt etwas kühlere Luft, also so 13 Grad. Dann aber Richtung Wochenende wieder Temperaturanstieg auf 16 Grad. Und damit liegen wir gut 10 Grad über dem, was jetzt eigentlich Anfang März erwartbar wäre. Das sind nämlich gerade mal so 8, 9 Grad. Und in Köln wird sogar die nächsten Tage noch etwas wärmer. Da merkt man von der Kaltfront und der kühleren Luft nicht allzu viel. Temperaturen um 19 Grad, bis da bleibt es auch. Anfang nächster Woche, also Montag, Dienstag, werden wir die wohl noch erreichen. Ziemlich sicher, dann wird die Unsicherheit groß. Und auch da jetzt eigentlich Anfang März erwartbar wären so um die 10 Grad. Und dazu gibt es dann morgen viel Sonnenschein. In der Nacht oft sternklarer Himmel, es bildet sich wieder Nebel, insbesondere die Flüsse entlang. Und dann merkt man die Kaltfront mit etwas dichteren Wolken, die ziehen dann morgen weiter in die Mitte. Der Nebel löst sich auf, aber nicht überall, an der Donau kann er zäh sein. Die Temperaturen gehen dann bis morgen früh runter auf Werte von meist 6 bis minus 4 Grad. Morgen Vormittag oder morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von 9 Grad. Da, wo sich der Nebel nicht auflöst, so München oder Ulm könnte das möglich sein, bis zu 18, 19 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage, Donnerstag viel Sonnenschein und zwar für alle kaum Wolken, bis zu 20 Grad im Westen, Freitag erst sonnig. Dann kommen aus Westen hohe Wolkenfelder, die bringen wohl auch Sahara-Staub mit sich. Mehr als Wolken passiert aber nicht, für die anderen bleibt sonnig.
Das hören wir alles recht gerne und ich habe auch den passenden Anzug dazu an. Vielen Dank, ja, Claudia. Genau. Dankeschön. Und das war's von uns. Wir übergeben an Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen diskutiert.
Zu Gast unter anderem die BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht und der ehemalige FDP-Generalsekretär Bijan Csirszerai.
Mhm. Morgen dann gewohnter Ort, gewohnte Zeit, 22:15 Uhr. Wir würden uns sehr freuen und sagen Tschüss.
Tschüss.